kein Problem Europas, sondern eher ein Problem Amerikas.
Aber dann sind, und das bleibt meine Daueraussage, US-Aktien nur unwesentlich teurer als europäische Titel.
Wir sehen beispielsweise in Vietnam sogar noch positives Wachstum. Ja.
Insbesondere die Wahlen in den USA, die natürlich auch für die eine oder andere Überraschung.
Das ist ja nach wie vor von Banken.
Wir selber investieren nicht direkt in Unternehmen. Also wir sind kein Private Equity Investor, der wirklich in Direktbeteiligung rein.
Das ist das große Bild. Der gemeinsame Podcast des Private Banking Magazin und ETA Family Office. Mein Name ist Christian Hammes und ich führe auch dieses Gespräch aus meiner Perspektive als Family Officer, Beirat und Treasurer. Und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Bevor wir uns auch in dieser Folge wieder mit den Kapitalmärkten beschäftigen, ist mir folgender Hinweis wichtig. Die Gespräche, die ich in diesem Podcast führe, sind zum einen ohne jegliche Gewähr und zum anderen keine Anlageberatung. Erst recht nicht für bestimmte Finanzprodukte. Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Und jetzt, bevor es losgeht im großen Bild, noch ein Hinweis zu unserem heutigen Sponsor, zu Fidelity International. Fidelity International bietet Privatanlegern und institutionellen Investoren wie Banken und Versicherungen Zugang zu attraktiven Anlagelösungen und Dienstleistungen und das an über 25 Standorten weltweit und seit mehr als 50 Jahren. Wer von dieser Erfahrung profitieren möchte und wissen möchte, was am Markt so los ist, für den ist der Fidelity Kapitalmarkt Podcast eigentlich Pflicht. Im Dialog mit namhaften Expertinnen und Experten beleuchtet Host und Kapitalmarktstratege Carsten Röhmheld die aktuellen Geschehnisse am Markt und deren Hintergründe. Mit wechselnden Gästen werden hier die komplexen Zusammenhänge von Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und deren Einfluss auf die Kapitalmärkte analysiert. Den Link zum Fidelity Kapitalmarkt Podcast findet ihr in der Folgenbeschreibung dieser Ausgabe des großen Bildes. Und jetzt geht's weiter mit dem großen Bild. Und damit herzlich willkommen im Jahr 2025. Alles Gute im neuen Jahr. Darf man noch wünschen bis Ostern. Herzlich willkommen zu Folge 138 im großen Bild. Und wir gehen in ein spannendes Kapitalmarktjahr. Tja. Wenn Sie sich auch so freuen, dass auch das Jahr 2024 so positiv war, dann sammeln wir mal Gründe, warum das Jahr 2025 ein eben solches werden könnte. Und damit darf ich Sie zu einer kleinen Serie einladen. Wir schreiten in den ersten drei Folgen im großen Bild in diesem Jahr drei große Maschinenräume ab, gemeinsam mit den Kapitänen und sortieren mal, wo wir im Jahr 2025 rauslaufen werden. Das heißt, bleibt es weiter sinnvoll, so stark in Tech investiert zu sein und konzentriert zu sein, wie wir das in den meisten Portfolios aktuell sehen? Welche Rolle spielen Industriewerte, die abhängig sind von Lieferketten, die aus dem globalen Süden kommen, die mit Friendshoring zu tun haben, die vielleicht von Zollbestimmungen betroffen sein könnten? Wofür steht eigentlich der Portfolioanteil in Europa? Was bilden wir mit unseren europäischen Aktien und Anleihen noch ab? Wo kommt Wachstum her? Wo kommen Impulse her? Und wie haben wir die aktuelle Zwischenrallye zu deuten? Ist sie nur darauf zurückzuführen, dass wir uns tatsächlich nicht mehr so stark vor den Zöllen von Donald Trump fürchten müssen? Oder gibt es wirklich strukturelle Gründe, wieder verstärkt in Europa investiert zu sein? Und wie stellt sich eigentlich ein gutes Investment im globalen Süden dar? Mit welchen Chancen und Risiken dürfen wir rechnen? Wie stark und wie stabil wächst China wirklich? Mit welchen Problemen, mit welchen Herausforderungen? Und welche anderen Staaten im globalen Süden bieten sich da an? Also, dann gehen wir mal mit diesen Fragestellungen in die drei Maschinenräume, die angekündigt sind, nämlich der Maschinenraum von Julius Bär. Wir sprechen heute mit Lutz Welge. Dann gehen wir in den Maschinenraum der Bayern Invest und sprechen mit Daniel Kehrbach. Das war übrigens der Gesprächspartner, der die Pandemie vorhergesagt hat. Und ich freue mich auf das Gespräch mit Dr. Manfred Schlumberger bei der Fürstlich-Castellschen. Und abonnieren Sie uns, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt. An Lutz Welge von Julius Bär begrüßen. Herzlich willkommen zurück im großen Bild, Herr Welge.
Ja, danke, Herr Hammes.
Wir blicken auf das Jahr 2025 und kommen aus zwei extrem guten Kapitalmarktjahren in dieses Jahr.
Ich darf sagen, Ihr Haus hat vor allen Dingen auf der Aktienseite im letzten Jahr eine richtig gute Performance erzielt. Das heißt, Sie haben mit all den taktischen und strategischen Rahmenbedingungen gut gewirtschaftet. Und wir versuchen heute so ein bisschen einzufangen, ob Ihre Perspektive für das Jahr 2025 ähnlich konstruktiv ist und welche Methoden Sie anwenden werden, um ein gleich gutes Ergebnis zu erzielen. Wenn Sie einverstanden sind, Herr Welge, fangen wir mal einfach bei der allgemeinen Lage in den USA an. Da haben wir mit der Präsidentschaft von Donald Trump viele Fragestellungen und würden dann auf dieser Ebene den Aktienmarkt abklappern. Vielleicht aus Ihrer Sicht, Sie haben die ersten Tage von Donald Trump erlebt. Sie kennen die Narrative, Sie kennen die Forderungen, Sie kennen geopolitische Ansprüche, die gestellt worden sind. Sind für Sie diese stilistischen Einwürfe, die jetzt so in den ersten Tagen kommen, überraschend? Oder sind wir im Prinzip auf das schon vorbereitet vom ersten Term?
Ja, eigentlich, das heißt eigentlich, es ist gut, dass es den ersten Term gab, dass man sich daran gewöhnen konnte, dass eben auch viel außerhalb der Agenda argumentiert wird mit Dingen, die man so vor einigen Jahren ja gar nicht für möglich gehalten hat. Als er noch gar nicht vereidigt wurde oder war, hat er ja schon damit gedroht, Grönland zu annektieren oder zu kaufen, der Stress mit Kanada, Golf von Mexiko, Panama-Kanal und so weiter. Das hatte man vor 8 Jahren so nicht auf der Agenda und deshalb ist es gut, dass man sich daran gewöhnen konnte im ersten Term, dass es eben viele Überraschungen gibt in den Äußerungen, was dann davon wirklich effektiv in die Umsetzung geht, das steht auf einem ganz anderen Blatt und damit sind wir eben auch bei den Zöllen, die ja viele so als Drohkulisse gesehen hat oder mehr als das, als die Wahl war am 5. November, kann ich mich gut erinnern, die initiale Reaktion war amerikanische Aktien hoch, Weltaktien hoch und ein Teil anderer Regionen aber eben auch runter, vor allen Dingen Europa, Deutschland, weil man gesagt hat, naja, Deutschland wird als Exportweltmeister unter diesen Zöllen besonders leiden und naja, das hat sich dann in den letzten Monaten etwas verschoben, dass man eben gesagt hat, okay, das sind Maximalforderungen, mit denen Trump da ins Rennen gehen wird, um einen möglichst guten Deal zu erreichen. Und ja, erstaunlicherweise hat der Index, der jetzt von den Zöllen am meisten bedroht sein sollte, der DAX seit 5., 6. November, seit der Wahl, es ist weltweit fast mit der beste Index, weil man eben dann so im Zeitablauf verortet hat, dass das mit den Zöllen eher Verhandlungsmasse sein wird, ähnlich wie 2018 auch gegen Europa, als man das auch ja auch so auf dem Prognosezettel hatte, dass das ganz schlimm wurde und dann im Endeffekt eigentlich fast nichts gekommen ist. Ja, um das mal in den Kontext einzuordnen, die Geopolitik, die wird sicherlich wichtiger. Wir haben mehr Ereignisse in der Hinsicht, aber dass jetzt der Aktienmarktzyklus dadurch beeinträchtigt wird, längerfristig, ich meine jetzt nicht taktisch, längerfristig, das ist für uns doch eher unwahrscheinlich und war eben auch der Garant im letzten Jahr, denn der Wahlkampf in den USA, der hat uns ja durchs ganze Jahr getragen, eben auch mit den Wechseln dann in der Kandidatur auf der demokratischen Seite. Da gab es schon viel hin und her. Und so einfach, wie das aussah an den Indizes, war das Jahr 2024 dann gar nicht. Ja, denn MSCI World und vielen Dank nochmal für die Würdigung unseres Ergebnisses. Wir sind in der Tat zufrieden mit den Aktienergebnissen und hier fußend auf unseren Auswahl der vornehmlich Wachstumstitel in 24. Aber es war keine gerade Linie. Wir hatten schon im Januar 24 erste Bedenken, dass es hier gar kein so gutes Jahr werden würde. Ich habe unsere Kunden, Interessenten um Geduld gebeten. Das hat sich dann ausgezahlt, vor allen Dingen ab Mai, wo dann Europa und Amerika auseinandergelaufen sind. Bis dahin war es so ungefähr gleich. Dann kam diese Regierungskrise in Frankreich und Amerika hat sich immer weiter absetzen können. Ja, mit positiver Performance. Und als Trump dann gewählt wurde, viele Demoskopen hatten das ja so verortet, dass Harris eher Chancen haben würde. Ja, der Kapitalmarkt hatte seine klare Meinung auch schon in den Monaten vorher, dass es eben Trump werden würde mit der Einpreisung dieser Trump-Trades. Ja. Und ja, was ist davon geblieben? Gar nicht so viel. Und damit sind wir dann auch bei den USA,
wo man. Aber vielleicht darf ich da nur kurz einhaken, Herr Welge, weil ein Treiber der Aktienperformance in Ihrem Portfolio, auch in den meisten anderen ja auch, der Technologiesektor war. Mhm. Die Technologieriesen haben, so wie es vernehmbar war, eher für Kamala Harris gespendet, bis auf Elon Musk, das ist bekannt. Und das wohl ohne bleibende Folgen. Also wenn wir vielleicht mal an dem Punkt kurz bleiben, die CEOs dieser Unternehmen haben sich bereits in Mar-a-Lago gemeldet, waren auch zum Großteil auf der Inauguration. Also man hat den Schulterschluss wieder gefunden. Es wäre ja ein großes Risiko gewesen, wenn sich da so eine Distanz ergeben hätte, obwohl das natürlich aus europäischer Sicht sehr dystopisch und sehr oligarchisch aussieht, wie sich die Technologieindustrie und das Weiße Haus da miteinander vereinen und sich einig sind auf über Investitionsprogramme. Wie ist denn Ihr Blick darauf? Gibt es da ein Risiko, dass diese extrem wichtige Performancequelle, von der die meisten Portfolios sehr stark abhängig sind, durch Irritationen, durch vielleicht auch eine Fehlinterpretation dieser augenscheinlichen Ruhe aktuell in Risiko geht?
Ja, ich hatte letztes Jahr schon gesagt, dass eine Fortsetzung des allgemeinen Marktaufschwungs, dass da eine notwendige Bedingung dafür ist, dass der breite Markt auch aufholt und dass sich die Gewinnsteigerungen verbreitern und nicht, also operativ, und nicht man einfach nur auf diese großen 6 oder 7 Technologietitel angewiesen ist, um eine gute Performance zu machen. Und das war dann in 24 auch so. Wir haben zwar im Durchschnitt bei den bei diesen Magnificent Seven eine Performance gesehen von 67%, ja, aber der breite Markt hat eben auch mitgezogen. S&P 500 plus 23. Und wenn man dann die großen 7 Technologietitel rausrechnet, auch noch plus 15 und wenn sie alles gleichgewichten, plus 11, also das war dann auch ein zweistelliges Jahr in den USA, wenn man eben sieht, dass andere Sektoren eben auch mit angezogen haben, wie Versorger und ähnliche, die dann gut waren, oder auch Banken, die davon profitiert haben, dass man hier eben wieder mehr M&A verortet und die Zinskurve steiler geworden ist. Ja, und das wird sich aus unserer Sicht auch 2025 fortsetzen, dass diese großen Technologieaktien zwar weiter wachsen, aber nicht mehr in dem Ausmaß, wie das vor einem Jahr der Fall war. Da hatte man ja so knapp 40% Gewinnsteigerung im Fokus. Das hat sich jetzt halbiert auf 20. Das ist ja immer noch viel im Aggregat der großen 6. Und dann sieht man aber den Gesamtmarkt, der hier aufschließt. In der Vorausschau für 24 hatte man verortet, dass die Gewinne der Unternehmen so 5% wachsen. Und jetzt, also im Ex-Tech, Ex der großen Tech-Titel, jetzt ist man bei knapp 11%. Ja, das ist eine Gesundung. Daran sieht man eben auch, dass es Profiteure gibt von der künstlichen Intelligenz, die das operativ schon ein- und umsetzen können und dadurch Gewinnsteigerungen erfahren. Ja, wenn sie dann den Gesamtmarkt nehmen, sind sie bei 12,5% Gewinnwachstum. Und das gibt für uns die Möglichkeit, dass eben auch der S&P 500 dieses Jahr wieder steigt. Aber man sollte eben nicht an den Steigerungswinkel denken von 24. Ja, das ist aus unserer Sicht etwas dann zu optimistisch. Wo man eben sagen muss, dass generell in den USA, das, was wir ja für so einen gesamten Abschluss eines Aktienmarktzyklus, Aktien gehen ja jetzt schon eine Weile nach oben, als Bedingung auch verorten, dass man dann auch mal von dem letzten Drittel des Zyklus sprechen kann, diese Euphorie, die sehen wir weltweit noch nicht, außer in den USA. Ja, da ist der Optimismus doch schon etwas höher, vor allen Dingen seit der Trump-Wahl, nicht nur bei den Wall Street-Instituten, die jetzt für das nächste Jahr, gibt es kein einziges großes Haus, was für dieses Jahr was fallende Kurse erwartet. Man ist so im Mittel bei 6.500 S&P-Punkten, in der Spitze sogar bei über 7.000. Und ja, das einfach so fortzuschreiben, ist vielleicht ein bisschen einfach. Wir denken, dass das ja eher auch mal eine Korrektur sehen wird, die den Namen verdient. Aus welchem Grund auch immer. Dann denken wir jetzt an letzte Woche, als da DeepSeek am Montag dann in allen Nachrichten stand, ne, wo die Kurse initial runtergegangen sind und man dann gemerkt hat, naja, sowas bahnbrechend Neues ist das ja einfach nicht und vielleicht ist sogar gut für viele. Demokratisierung in der Anwendung der künstlichen Intelligenz kann sogar eher helfen, auch die Gewinne in die Breite zu tragen. Einzelne Aktien müssen sich dann vielleicht etwas mehr vorbereiten auf diese Situation im Hardware- oder Chip-Bereich. Aber das kann man alles managen und ist vielleicht sogar gut für den Markt. Aber ja, also wir denken eher, dass wir ein typisches US-Nachwahljahr sehen, mit auch noch mal einer Schwächeperiode, die man dann aber nicht dazu nutzen sollte, um zu verkaufen, sondern dass man eher auch in diesem Jahr investiert bleibt, weil die Korrektur wird jetzt aus unserer Sicht nicht, nicht größer sein als 10%. Vielleicht ein bisschen mehr, aber das bleibt abzuwarten.
Aber wenn man sich breiter aufstellt, dann nimmt man Branchen ins Portfolio oder nimmt vielleicht eine andere Gewichtung dieser Branchen ins Portfolio, die vorher geringer war, weil man eher technologielastig investiert hat, die stärker von Zinsveränderungen und vom BIP abhängig sind. Das ist für ein Technologieunternehmen mit ihrem Sonderzyklus vielleicht nicht so gegeben. Das heißt, wir sind dann wieder relativ stark in den Triebfedern ausgesetzt, die auch schon in den Jahren davor stark gewirkt haben, nämlich irgendwelche Inflationsüberraschungen, irgendwelche Zinssenkungen oder nicht erfolgte Zinssenkungen. Das heißt, man muss eine klare Meinung haben darüber, wie denn das US-BIP ausfällt und wie die Fed mit den Zinsen umgeht. Und da würde mich mal Ihre Meinung interessieren. Wir sind jetzt beim Konsensus in den USA bei 2,1%. So, und die Frage aller Fragen ist, werden wir da enttäuscht? Und wie viele Zinssenkungen kann die Fed vornehmen, wenn sich tatsächlich jetzt das Inflationsbild, das wir in den USA gerade sehen, mit wieder steigender Inflation dann durchsetzt? Dann haben wir doch eigentlich von der volkswirtschaftlichen Seite erstmal keinen so richtig großen Rückenwind. Es sei denn, beide Faktoren fallen dann besser aus als erwartet.
Ja, also wir erwarten als Haus auch keinen Zinsschritt von der Federal Reserve in diesem Jahr. Das ist schon anders als der Konsensus. Warum? Genau, Sie haben es dargelegt. Die Wirtschaft läuft im Endeffekt. Wir denken auch, dass es mehr wird als 2,1. Wir denken eher so zwischen 2,5 und 3% Wachstum. Und das ist ja das, was dann auch andere Weltregionen antreibt, die dann von ihren Sektoren stärker an der Weltwirtschaft hängen. Auch Deutschland zum Beispiel. Deshalb ist der DAX auch gut gelaufen. In Amerika, ja, da ist es aus meiner Sicht für den Fortschritt des Aktienmarktes eher wichtig, was kommt von der Ordnungspolitik, von der Deregulierungsseite. Ja. Denken Sie an die Zinsen, da trifft jetzt keiner, ja, ob wir jetzt noch 0,5% runtergehen oder 0,25%, kein Unternehmer Investitionsentscheidung. Es geht um Standortpolitik, es geht um Ordnungspolitik und das ist eben das, was auch seit Anfang November den Optimismus der kleinen und mittleren Unternehmen deutlich nach oben getragen hat, dass man eben hier wieder, auch der Großunternehmen übrigens, dass man nicht mehr so viel Kartellregeln hat, dass man M&A machen kann, dass größere Unternehmen auch wieder kleinere übernehmen können, dass die Banken das auch finanzieren, also diese Animal Spirits, die da freigesetzt werden. Das ist das Wichtige. Ja, und Deregulierung erfolgt ja in Amerika schon von einem recht niedrigen Niveau aus, ja, der Regulierungsdichte. Und das ist etwas, was die Unternehmer sehen wollen, dass man eben noch weniger Mikromanagement macht man in den USA ja sowieso nicht viel, aber dass man eben dort Zeichen setzt, um die Bedingungen für das Unternehmertum noch weiter zu verbessern, Unternehmen auch in die USA zu attrahieren, dort ihre Fabriken zu bauen und so weiter. Und da ist gar nicht so entscheidend, was die Fed macht. Entscheidend ist nur, dass sie eben nicht wieder die Zinsen erhöhen. Und deshalb, weil das ist im Markt nicht, vom Markt nicht antizipiert und eingepreist, dass die Fed jetzt wieder in so einen Hiking-Modus geht. Aber solange man eben auf dem Niveau bleibt, finde ich das in Ordnung. Auch die Inflationszahlen, klar, wenn Sie jetzt so die Bürger fragen, da ist das schon etwas angezogen. Und diese Inflationserwartungen, die prägen ja auch dann das Ausgabeverhalten. Wir machen uns eher im Hinterkopf dann die Gedanken, läuft die US-Wirtschaft nicht zu gut und kommt es nicht zu einem sogenannten No-Landing-Szenario, wo eben dann die Fed überlegen muss, auch eher wieder die Zügel anzuziehen. Das ist aber nicht so unsere Hauptarbeitshypothese, sondern wir denken eher, dass das Soft-Landing gelingt. Wenn auch mit Nuancen in der Unterschiedlichkeit zu vorangegangenen Zyklen, ist aber ein ganz gutes Szenario dann für den Aktienmarkt insgesamt, aber eben auch für Regionen außerhalb der USA, weil wir sehen jetzt ein Outperformance seit der Finanzkrise, wo alle gesagt haben, wir brauchen keine amerikanischen Aktien mehr und seitdem geht's da aufwärts, klar, auch durch fundamentale Gründe, durch höhere Produktivität, also die Zahlen, die man da sieht, sind doch schon erstaunlich, dass man hier zwischen 2 und 3% in den letzten Jahren, auch dieses Jahr wieder Produktivitätsfortschritte hat. Das hat keine andere Weltregion in der Ausprägung. Und dass man dann eben auch diesen Move sieht, dass Kapital nach Amerika geht oder gegangen ist. Muss nicht heißen, dass der Dollar dann auch fester wird, können wir gleich noch drüber sprechen. Denn Ziel von Trump ist ja nicht, den Dollar fester zu machen in seinem ersten Term. Das wissen viele nicht. Ist der Dollar um über 11% runtergegangen. Ja.
Aber um vielleicht nochmal einen Haken an die Frage zu machen, wie denn die Performance-Verteilung in den USA aussehen könnte in 25, Wer wird besser performen? Die glorreichen 7 oder der S&P 400, 493?
Ja, ich glaube, wir denken letzteres, ja, dass der S&P 493 Aufholpotenzial hat. Genau.
Gut, das ist eine Aussage und das ist ja gar keine schlechte Nachricht für alles andere, was sich dann an kleinen Wetten in den USA schon so angedeutet hat. Es gibt viele, die den Small- und Mid-Cap-Bereich noch mit ins Portfolio packen und das so ein bisschen abbilden. Machen Sie das auch?
Ja, das machen wir über den Russell 2000. Ja, das Problem an der Geschichte ist, dass da auch ein Teil der Firmen nicht profitabel ist. Wenn Sie allerdings da Einzel-Stockpicking machen, wie das so ist, in so einem Markt, der 4.300 Aktien beinhaltet in Amerika, dann nehmen sie wahrscheinlich die falschen, ja, die da in dem unteren Market-Cap-Segment sind. Und deshalb konzentrieren wir uns auch darauf. Das wird dann nicht so extrem nach oben laufen, wie man das vielleicht erreichen könnte, wenn man die richtigen Stocks dann aussucht. Aber das wäre so unser Ansatz, dass man sich da auf den Russell 2000 konzentriert, der eben auch hier dieses Marktsegment abbildet.
Das hieße auch, dass ganz viele Portfolios, die ich sehe, in denen der S&P 500 Equal Weight als ETF herumliegt und die Gesamtportfolio-Idee ausbremst, seit guten 1,5 Jahren sich dann endlich auszahlen würde.
Ja, und, können wir uns gut vorstellen. Ne?
Ja, und welche Sektoren würden denn neben dem Tech-Sektor aus Ihrer Perspektive dann im nächsten Jahr die besten Aussichten haben? Sie haben gerade die Grundzüge der Industriepolitik von Donald Trump schon skizziert, mit den Zöllen, mit Subventionen. Das ist alles ja irgendwie relativ plastisch dargelegt, auch wenn natürlich nach der Rhetorik vielleicht nicht alles wortwörtlich umgesetzt wird. Aber welche Branchen schaut man sich dann an?
Ja, also wir würden besonders Industrie und Finanzen in den Blick nehmen. Ja, Industrie aus den bekannten Gründen, diese Reindustrialisierung in den USA, was man ja vor 10 Jahren auch gar nicht für möglich gehalten hat. Da hat man ja gedacht, in der Industrie gibt es bald gar keine Arbeitsplätze mehr. Das dreht sich ja komplett um. Und dann eben die Banken, die steilere Zinskurve, ja, dass man auch wieder M&A macht, weniger Regulierung. Klar muss man aufpassen, dass gerade im mittleren Bankensegment, dass es da keine neuen Verwerfungen gibt, wie vor ein paar Jahren. Diese Regionalbankenkrise, an die sich fast gar keiner mehr erinnert, ja, also das auch Trumps da Intention, die FDIC abzuschaffen, weiß nicht, ob das so gut ist. Ja, gar keine Regulierung ist auch nicht gut. Also man muss auch schon so gewisse Grundzüge des Verhaltens im Bankensektor dann auch praktisch hier zur Regulierung bringen. Aber ich denke, dass man da den guten Mittelweg finden wird. Auch das ist sicherlich eine Extremaussage gewesen, die man letzte Woche dort hören konnte. Aber ja, also wir sind für diese Sektoren, die ich genannt habe, doch optimistisch. Aber es soll nicht heißen, dass wir jetzt den Technologiesektor abschreiben, ganz und gar nicht. Aber man ist es ja gewohnt aus den letzten Jahren, dass der so nach oben ausschwingt. Ich glaube, das wird eben in 25 nicht der Fall sein, sondern man wird eher eine normalere Entwicklung sehen. Das heißt aber auch, dass man mit ausgewählten Technologieaktien auch gut Geld verdienen kann.
Für Ihre These mit dem breiteren Marktindex oder mit der breiteren Marktperformance spricht ja auch die aktuell zumindest wahrnehmbare Zollpräferenz von Donald Trump. Man könnte sagen, dass aus Friendshoring dann Homeshoring werden muss. Das heißt, dass Autos oder Autoteile, die in Mexiko gebaut werden, auf jeden Fall in den USA gefertigt werden müssen. Könnte ja auch sein, dass es dann einen direkten Effekt hat. Das kann man sich dann genau anschauen. Aber darauf zielt ja das, was momentan gesagt wird, momentan die Rhetorik ab. Mal sehen, wenn wir noch in den USA schauen, wie sich andere politische Effekte auf die Volkswirtschaft auswirken, beispielsweise die Frage, wie die Nettoeinwanderung in den USA gestaltet wird, ist das negativ für die Wirtschaft, auch vielleicht negativ für den Konsum? Sehen Sie da Risiken, dass neben dem Inflationsaspekt aus diesen Effekten, die wir sehen, vielleicht noch andere Stärken oder Schwächen, die sich ja auch dann strukturell auf den Arbeitsmarkt in den USA und auch auf das Einkommen der Leute auswirken, für negative oder positive Überraschungen sorgen können?
Ja, also alles, was zu Inflation führt, ja, das ist ein Unterschied zu 2016, da hatten wir keine Inflation, da konnte Trump auch so im Trial-and-Error-Verfahren mal Zölle festsetzen, erinnern wir uns an den Zoll auf die Waschmaschinen, was er versucht hat gegenüber China, was dann keinen Effekt hatte, weil der weil die Waschmaschine in China 10% teurer geworden ist, der Renminbi aber gleichzeitig runtergegangen ist. Also man hat das, was man erreichen wollte, nämlich den chinesischen Produzenten dort den Wettbewerb zu nehmen, hat man nicht erreicht. Ja, und von daher in diesem Term, die Inflation war ein wesentlicher Grund dafür, dass Trump die Wahl gewonnen hat. Diese sogenannte Biden-Inflation beschäftigt ja viele oder hat viele amerikanische Bürger beschäftigt, und gerade die weniger als $100,000 verdienen, die haben Trump gewählt. Also kurzum, ob das nun Zölle sind oder eben auch Migration, ja, was Sie beschrieben haben, Herr Ames, das sind ja viele Arbeitskräfte, die nötig sind in der Landwirtschaft, im Dienstleistungsbereich, besonders im Restaurantbereich und. Die Mauer nach Mexiko ist im Endeffekt auch nie gebaut worden, ja? Also was angekündigt worden ist im ersten Term. Und ich denke, dass das eben auch diesmal so sein wird, dass man eben hier viel Wahlkampf dabei hatte. Was man dann davon umsetzt, steht auf einem anderen Blatt. Wenn das so umgesetzt werden sollte, wie es zuerst angekündigt war, in dieser Härte und Schärfe, wäre das eben nicht sehr gut für den Arbeitsmarkt. Der würde noch härter werden. Und es wäre eben auch so, dass dann die Inflation aus diesem Blickwinkel höher wäre. Und das kann er sich eigentlich nicht leisten. Die Rhetorik mit der Fed, dass er jetzt sagt in einer relativ narzisstischen Art, ich weiß das aber viel besser als du, Jerome Powell, wo die Zinsen hin müssen, das wurde jetzt schon zurückgewiesen von Powell, dass er gesagt hat, er hat ja sogar den zweiten Satz im Kommuniqué, den wichtigen, gestrichen und zielt eher darauf ab, dass die Zinsen jetzt auf jeden Fall bis Juni so bleiben. Das ist auch das, was der Markt so preist. Und ich glaube, das ist so ein Good Cop, Bad Cop Spiel, wenn Sie sich so den Finanzminister anschauen, Scott Bessent, der hat echt ganz vernünftige Aussagen gemacht, dass er hier spricht von Zöllen, die er nicht für vernünftig hält in der Breite, dass Zölle nie ein Endziel sein können, sondern eher nur ein Mittel, um auch da Verhandlungsdruck aufzubauen. Ja, was Sie gesagt haben in der Autoindustrie, es gibt keinen All-American Car mehr. Also das ist alles, die Teile kommen ja aus Mexiko und aus den Anrainerländern, aus Kanada. Wenn man da diese Zölle wirklich so einführt, wie wir es jetzt auch die Tage wieder gehört haben, dann wird es auch inflationär schon auch einige Probleme geben. Und dann sehen wir das, was eben noch nicht am Markt eingepreist ist, dass die Fed über Zinserhöhungen nachdenken muss. Ja, also es ist wirklich eine spannende Situation, und es wird sehr viele Nachrichten geben. Die Wichtigkeit ist eben, und damit wieder zur Migration zurück, dass man eben nicht so im Bündel Maßnahmen beschließt, die Inflationserwartungen vor allen Dingen der Bürger dann wieder deutlich nach oben treiben. Aber das ist ihm, glaube ich, auch bewusst, dass das eher abträglich wäre für seine Ziele, hier mehr Wirtschaftswachstum auch zu erreichen. Also ich sag's nochmal, diese Deregulierung ist wirklich das Wichtigste. Auch die Staatsverschuldung, wo immer drüber geredet wird. Wenn Sie mit der Staatsverschuldung jetzt nochmal Wirtschaftswachstum erzeugen wollen, ja, dann müssen Sie ja mehr, weil es die zweite Ableitung ist im Wachstum, dann müssen Sie ja mehr ausgeben als 7-8% Defizit. Und das ist doch schwer vermittelbar.
Naja, war ja in den letzten Jahren doch auch irgendwie vermittelbar, obwohl wir außerhalb von Kriegszeiten standen. Das ist ohnehin die Frage, aber das müssen wir ein andermal diskutieren, wie sich denn der Blick auf die Verschuldung der USA im Vergleich zum BIP von aktuell 130 auf 200% bis 2050 entwickelt und welche Hürden es da zu nehmen gibt oder wie der Markt oder auch die Notenbank insbesondere damit umgeht. Aber das stellen wir mal hinten an, darüber werden wir bestimmt nochmal reden. Ein anderer Aspekt, der vielleicht nicht nur die USA betreffen wird und da deflationär wirken könnte, ist die Ölförderung in den USA. Und wir haben jetzt wirklich keinen Ölmangel gehabt in den letzten Jahren. OPEC Plus hat ja auch so ein bisschen gedrosselt. Und wenn die Amerikaner jetzt noch aktiver werden wollen mit ihrer Ölproduktion, welche Konsequenzen könnte das haben? Letzten Endes erstmal für diejenigen, die Öl nachfragen, ja nicht schlecht. Aber es könnte auch einen deflationären Effekt haben für die Amerikaner selber. Aber kommt da nicht irgendwie ein Gleichgewicht außer Kontrolle, das dann vielleicht auch für die USA schwierig werden könnte?
Ja, also klar, die Energiepreise zu senken, um eben hier noch stärkere Wettbewerbsvorteile zu haben, um Fabriken anzusiedeln in den USA, das kann man verstehen. Ja, auch die Regel oder diese Vorstellung von dem neuen Finanzminister Scott Bessent, hier 3 Millionen Barrel pro Tag mehr Öl zu fördern als bisher. Und auch der Appell von Trump an Saudi-Arabien, an die OPEC, doch hier mehr zu fördern, damit die Preise runtergehen, um den Krieg in der Ukraine zu befrieden, um eben den Russen weniger Einnahmen zu bescheren. Das geht alles ineinander, also Industriepolitik und Geopolitik. Naja, also wir sind uns bei Julius Baer eher sicher, dass der Ölpreis da kein großes Aufwärtspotenzial hat, das ja viele andere in den letzten Jahren anders gesehen haben. Ja, da gab es ja nach dem Ukraine-Krieg Prognose von $200 pro Barrel. Wir wissen jetzt alle, wo wir jetzt stehen. Und wir sehen einfach, dass die Nachfrage aus China da nicht so hoch ist, dass die Weltwirtschaft jetzt eher so in einem mittleren Pfad ist, dass Amerika ganz gut läuft, aber dass man da eben anders, also wie Sie sagten, als vor 20 Jahren nicht mehr auf Importe aus Nahost angewiesen ist, sondern selber ein Energieexporteur ist. Man will dann vielleicht auch mehr Energie nach Deutschland, nach Europa verkaufen, jetzt in den Verhandlungen über die Handelsbilanzdefizite, die kommen werden, auch ein spannendes Thema, also eine Fülle von Themen. Wird das jetzt, und damit zu Ihrer Frage zurück, wird das jetzt dafür sorgen, dass die Ölpreise noch weiter runtergehen? Ja, muss man sehen, also ein niedrigerer Ölpreis, wenn das dann dazu führt, die Vorhaben der amerikanischen Regierung, führt ja eher dazu, dass man weniger investiert von den großen Unternehmen in Exploration. Und also ökonomisch muss das jetzt nicht unbedingt dazu führen, dass die Ölpreise dann ein deutlich niedrigeres Niveau langfristig erreichen. Für uns ist es wichtig, dass im Zusammenspiel mit geopolitischen Risiken und geopolitischen Ereignissen, dass da eben die Energiepreise nicht auf ein nachhaltig höheres Niveau steigen. Dann wird es eher gefährlich, denn dann steigt die Inflation, wenn das ein paar Jahre so der Fall ist. Und dann werden geopolitische Ereignisse auch börsenwirksam, sonst eher nicht, sonst sind das eher externe Schocks. Und das ist das, was wir nicht sehen können momentan. Deshalb würden wir das eher so als neutral betrachten, aber auch nicht mit einem Potenzial aus diesen genannten Gründen, dass der Ölpreis jetzt wahnsinnig nach unten geht.
Dann gehen wir mal zu den potenziellen Käufern des amerikanischen Öls, nämlich nach Europa. Und mir ist aufgefallen, als wir schon das ein oder andere Reporting-Gespräch hatten, dass Sie für Europa deutlich positiver klingen als viele andere. Ich selber schaue auf Europa, auf die Wachstumsraten, auf das, was unser Industriemix im Marktvergleich hergibt, auch eher mit Molltönen. Aber vielleicht können Sie uns da ein bisschen helfen, eine bessere Laune zu bekommen. In Europa ist die Kernfrage wahrscheinlich erstmal, gibt es irgendwelche Rezessionsrisiken mit unserem 1% Wachstum, das wir in der Europäischen Währungsunion sehen? Gibt es großes Enttäuschungspotenzial bei einer steigenden Arbeitslosenquote? Es gab ja in der Zwischenzeit beim Konsum, gerade in Südeuropa, positive Überraschungszeichen. Aber letzten Endes kämpfen wir mit einem Wachstum von 1% gegen eine Inflation, die aktuell bei 2,4% gemessen wird. Das ist schon richtig viel immer noch. Und sah bis vor kurzem so aus, als hätten wir uns aus der Inflation rausschrumpfen können. Aber irgendwie ist da jetzt nochmal so ein Missverhältnis da. Und die Notenbank in Europa bekämpft das brav und vorhersehbar mit Zinssenkungen. Hat jetzt, wann war es, gestern die Zinsen auch nochmal gesenkt. Und wir sehen da wahrscheinlich einen deutlich klareren Zinssenkungspfad als in den USA. Allein ist die Frage, wird das stimulieren, wird das europäische Wachstum positiv überraschen, wenn wir von den 1,0% ausgehen? Und was investiert man dann eigentlich in Europa?
Ja, also das ist eine Reihe von Fragen. Fangen wir mal von der Börsenseite an. Das ist ja das Faszinierende an der Börse, dass sie immer weiter denkt. Und eben jetzt, wenn man auf die Indizes schaut, seit dem 5. November, seit der Wahl in den USA, der DAX der stärkste Index ist, weil man eben denkt, dass die Zölle nicht so harsch kommen, wie das damals vermutet wurde. Vor allen Dingen nicht gegenüber Europa. Wenn man sich auf China konzentriert, ist wieder eine andere Frage. Die müssen ja auch dann weiter exportieren, ob nicht dann eben auch viel mehr Export nach Europa kommt, was dann vielleicht auch gar nicht so gut ist für Europa. Kurzum, wenn Sie auf Konferenzen sind, da werden Sie eben schon auch gefragt. Und wenn Sie über Flows sprechen mit Leuten, die sich im Markt ein bisschen damit beschäftigen, dann sagen die eben, ja, die Amerikaner fragen wieder an, große Kapitalsammelstellen, was ist mit Europa? Die sehen eben, dass der Markt günstig ist von den Bewertungen her, ja, dass man auch auf der Währungsseite, vorhin sagte ich, dass Trump im ersten Term dass der Dollar da 11% runter ist, dass man ja das auch diesmal so sieht, zumindest nicht, dass der Dollar weiter steigt, sodass es potenziell eben auch Währungsgewinne gibt bei einem europäischen Engagement. Und das von der Basis aus, die sehr niedrig ist, also Bewertungen sind niedrig. Es gibt auf der Währungsseite eher Chancen und naja, das Sentiment gegenüber der europäischen Wirtschaft, das kann eigentlich tiefer nicht mehr gehen. Ja. Und wir selbst reden es, glaube ich, ein bisschen schlechter, gerade in Deutschland, als die Situation wirklich ist. Weil es gibt weiterhin gute Sektoren Leistungen in der Realwirtschaft, die weltweit nachgefragt werden. Nur wir selbst, wir schätzen das am wenigsten und ja, stellen eben die Schwierigkeiten in den Vordergrund, die auch da sind, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den anderen großen europäischen Ländern, hier in Frankreich vor allen Dingen genannt. Und das ist die Bürokratie, das Mikromanagement der Politik, dass man überall versucht, besser Unternehmer zu sein. Wenn man das angeht, ja, und wir kennen das ja aus der Erfahrung mit den sogenannten Schröder-Reformen da, der Agenda 2010, das war ja nun kein großer Wurf. Ja, wenn man eben das hinkriegt, am liebsten auf europäischer Ebene, die Frau von der Leyen hat sich ja jetzt auf die Fahnen geschrieben, es kommt ja jetzt nächste Woche diese Präsentation des Omnibus-Ansatzes, dass man dort eben deutlich weniger Bürokratievorschriften haben will oder auch Bürokratievorschriften abbauen möchte. Ich bin gespannt, wie das dann auch umgesetzt werden soll, denn man redet ja seit 30 Jahren darüber. Jetzt hat man hoffentlich begriffen, dass das notwendig ist. Und wenn das der internationale Kapitalmarkt aufgreift, eben gerade die Angelsachsen, dann braucht es da gar nicht viel, um die Kurse hier auch anzuschieben. Und die Frage ist eben, man sieht es ja schon, dass eben Europa outperformt gegenüber anderen Weltregionen. Die Frage ist eben, wie lange wird das dauern? Unserer Meinung nach ist das jetzt eine taktische Position, die auch etwas länger dauern kann. Nehmen Sie europäische Banken, die jetzt hier seit Jahresanfang über 10% im Plus sind. Wird das die nächsten 3 Jahre vorherrschen? Wahrscheinlich nein. Es sei denn, man kriegt hier wirklich eine tolle Ordnungspolitik. Auch in Deutschland nach dem 23. Februar wird es da Riesenreformen geben. Wahrscheinlich nicht bei den Mehrheitsverhältnissen, aber das bleibt abzuwarten. Das heißt also, für 2025 kann ich mir doch ein längeres taktisches Zeitfenster vorstellen, wo man Europa auch stärker haben muss als in den Vorjahren. Denn ist ja immer so, die Analysten, die machen sich das einfach, die sagen, naja, wo ist der Markt am billigsten und wo kann man hingehen? Jedes Jahr, Anfang des Jahres heißt es dann, ja, eigentlich müsste Europa aufholen. Die Konfidenz darin, die geht jedes Jahr weiter runter, weil es eben dann nie gekommen ist. Und vielleicht ist es jetzt eben einfach mal an der Zeit, weil eben auch, und das ist eben die zweite Komponente der Gleichung, dass man in Deutschland das zweithöchste Gewinnwachstum momentan sieht in der Welt nach den USA. Ich hätte über 12% voraussichtliches Unternehmensgewinnwachstum gesprochen in 2025. Und da ist Deutschland den USA, klar, von einem niedrigen Niveau aus, ja, und die Bewertung ist auch niedriger, mit etwas über 10% dicht auf den Fersen. Und danach kommt dann erstmal relativ lange nichts, sodass sich hier internationale Investoren auch wieder stärker dem DAX zuwenden. Und ja, das kann eben auch noch etwas für Anschlussperformance sorgen, wenn man sich dann von der Charttechnik auch mal den Kurs DAX anschaut in Deutschland, wo man die Dividenden rausrechnet. Der hat einen 25-jährigen Seitwärtstrend verlassen und ja, das sieht eigentlich weltweit mit am besten aus, muss man sagen. Ich bin gespannt, wo das dann hinführen kann. Aber das soll jetzt nicht sein.
Ja. Es wäre ja nur zu wünschen, dass es so kommt, aber ich versuche gerade nochmal zu verstehen, wie wir die aktuelle Entwicklung einordnen. Also es ist ja eher noch so eine Erleichterungsbewegung von der Schwere der erwarteten Zölle und wir merken, dass sich das Zollthema gerade in anderen Regionen hinorientiert und wir vielleicht erstmal verschont bleiben und vielleicht auch was relativ Gutes verhandeln können. Und dann kommt sozusagen als zweiter Punkt die Hoffnung auf Verwaltungserleichterung und auf weniger Dokumentationspflichten und unseren Bürokratieabbau. Aber es dauert ja lange, bis Analysten mal anfangen, die Effekte aus dem Bürokratieabbau in die Bewertung von Aktien einzubauen, die dann dauerhaft dazu führen, dass Unternehmen in Europa höher bewertet werden dürfen und vielleicht auch höhere Wachstumsraten haben. Das hieß ja wirklich, dass wir jetzt ein taktisches Zeitfenster haben, das ja auch Risiken ausgesetzt ist über diesen Zoll-Schock-Erholungseffekt hinaus. Und Es kann ja genauso gut sein, dass wir dann sozusagen in der Enttäuschung dessen, was wir erreicht haben und auch in der Angst vor Neuwahlen, verschiedenen Regierungskrisen, die wir gesehen haben, die wir aktuell sehen, und populistischen Wahlergebnissen, der Blick auf Europa dann irgendwie doch nicht mehr so toll ist in der Brille der internationalen Investoren.
Ja, das weiß ich jetzt auch noch nicht. Also klar, wir müssen auch konzeptioneller dann denken. Was Sie gesagt haben, ist vollkommen richtig. Nehmen Sie einfach das Wachstumschancengesetz, was wir hier hatten. Da wird über die, ein Beispiel über Freibeträge für Betriebsfeiern debattiert und ja, werden da Grenzen frei festgesetzt und USA macht Stargate mit 500 Milliarden.
Es ist schon, aber ich sehe schon, alle Analysten ihre DCF-Modelle anpassen wegen der Betriebskosten, wegen der Betriebsfeiern.
Nein, Wirtschaft ist ja auch viel Psychologie. Und uns muss es gelingen, hier diese, was ich vorhin über die USA sagte, diese Animal Spirits freizusetzen, dass eben auch wieder investiert werden kann in Deutschland, in Europa insgesamt. Und da ist ein langer Weg zu gehen. Es braucht einen Anfang, dass eben die Investoren und die Analysten dann auch zuversichtlich sind, dass das weitergehen kann. Und das ist die Story dahinter. Deshalb auch unsere Meinung, dass man das eher erstmal taktisch sehen sollte und schauen sollte, wie weit das führt. Häufig ist ja so, die Börse läuft vor und dann hinterher bekommt man die Gründe geliefert, warum das so ist. Ja. Wie ich vorhin sagte, dass das jetzt ja mehrjährig das Pendel Richtung Europa schlägt, das würde ich jetzt auch auf der Grundlage unserer Analysen nicht ableiten, aber wir sprechen über 2025 und da kann ich es mir schon vorstellen, dass wir ein ganz gutes Zeitfenster haben, auch diesen Trend auszunutzen.
Die Frage, wie Europa im Ausland gesehen wird, hängt ja auch daran, wie wir mit unseren Haushaltsbudgetdefiziten umgehen. Es gibt ja ein paar Kandidaten, die ähnlich wie die USA starke Defizite erzielen und da wahrscheinlich auch nicht so gut rauskommen. Wie ist denn Ihre Sicht auf die Notwendigkeit der europäischen Notenbank, neben den Zinssenkungen bald auch wieder in den Schuldenkauf einzusteigen? Und ich meine, das ist ja genauso auch ein Szenario für die USA. Und wenn Notenbanken anfangen, Staatsschulden aufzukaufen, vielleicht auch die ein oder andere Unternehmensschulden oder Unternehmensanleihe zeichnen oder vom Sekundärmarkt kaufen, dann gibt es ja Gewinner und Verlierer. Und man kann es ja im Prinzip, glaube ich, schon auf das Szenario einstellen, dass die Notenbanken zumindest mal bei den Staatsanleihen wieder einsteigen müssen.
So nah sehe ich das jetzt noch nicht. Das kann wieder kommen in den USA. Generell ist in den USA ja die Situation so, dass das Zinsniveau immer noch so hoch ist, wenn jetzt konjunkturell irgendwas schiefgehen sollte, und Bilanzabbau hat die FED ja auch gemacht, wenn konjunkturell irgendwas schiefgehen sollte, dann kann man wirklich eingreifen. In Europa ist das ein bisschen schwieriger, denn Bilanzabbau war jetzt nicht so in der Intensität, wie man sich das vorgestellt hat. Und bei den Zinsen wird man dann in Mitte des Jahres auch schon relativ weit unten sein, nämlich bei unserer Meinung nach 2%. Also es wird noch 3 Senkungen geben. Und die Frage ist eben, Geldpolitik wirkt ja immer mit Verspätung, wie wirkt sich das dann aus? Also Staatsschuldenkäufe, das wäre eher ein Thema dafür, wenn Regierungskrise in Frankreich sehen, die den Namen auch verdient und die Spreads da deutlich nach oben laufen. Aber das hat man in der Vergangenheit auch mit Worten ganz gut einhegen können. Und dieses TPI-Instrument, was man ja wegen Italien dann aus der Taufe gehoben hat, das musste man ja gar nicht einsetzen. Ja, sodass eben die Vorkehrungen da sind, aber gegen die EZB jetzt zu wetten, das würde sich aus meiner Sicht nicht lohnen. Da laborieren ja heute noch Hedgefonds in London dran, die das 2011, 12 gemacht haben oder auch in Amerika. Also von daher, die Möglichkeit ist da, also die Eurozone zusammenzuhalten, und der Euro ist ein stabiles Konstrukt. Wenn man auf die Währungsentwicklung sieht, ist er auch gar nicht so schlecht. Im internationalen Vergleich ist einfach nur die Dollarstärke, die das so etwas verblassen lässt. Ich finde das einen interessanten Ansatz, den Sie da gebracht haben. Ich bin mir sicher, dass wenn es eine Krise geben würde, dass die EZB eben auch kaufen würde, in Amerika genauso. Also diesen Notenbank-Put, den haben wir weiter. Und das ist auch etwas, was die Börsen dann auch antreiben kann. Nicht nur durch die Zinssenkung, sondern dass man eben weiß, dass man so eine letzte Instanz hat. Aber das ist für mich jetzt nicht so entscheidend im Jahr 25, dass man über Käufe von Staatsanleihen wieder nachdenken muss, sondern dass man eher die Gewissheit hat, dass wir einen Zinssenkungstrend haben oder zumindest an den USA keinen Zinserhöhungstrend. Und solange das so ist, denken wir, dass so eine sanfte Landung vor allen Dingen in den USA auch gelingen kann. Und das trifft dann eben auf ein Umfeld wie die europäischen Märkte, wie den DAX. Wenn Sie eben sehen, das hat sich total geändert in den letzten 10, 15 Jahren. Früher hatten wir ein Drittel im DAX in Chemie und Autos. Jetzt sind das noch 11% und haben eher, gut, das liegt an SAP, 18% Technologie, SAP Infineon, aber eben auch andere Sektoren, die deutlich nach oben gekommen sind. Und das ist gut so. Trifft auf ein Gewinnmomentum. Ich habe es vorhin gesagt, von etwas über 10%. Und Auslandsumsätze sind fast 80%, bemerkenswerterweise. Die DAX-Unternehmen machen mehr Umsatz in Amerika als in Deutschland selber. Und das zeigt eben, dass man eben auch hier dann an einer starken Konjunktur in den USA wird profitieren können.
Ja. Letzter Punkt zu Europa, wenn Sie auch strukturell sehen, welche Branchen da hervorzuheben sind, welche wären das? Also welche Branchen, um Europa im Aktienportfolio abzubilden, würden Sie da sehen und welche spielen bei Ihnen eine große Rolle?
Ja, also das ist ähnlich, dann das ist Industrie, das ist Finanzen, also europäische Banken. Wir waren ja lange kein Freund von gerade von europäischen Banken. Aber auch hier sehen wir eben neben den Zinseinnahmeeffekten, die jetzt sich etwas abschmälern, wenn die Renditestrukturkurve dann etwas steiler wird, Nachholeffekte. Europäische Banken sind immer noch irgendwie 70% unter ihren Höchstständen, was man jetzt von den Amerikanern nicht sagen kann. Und dass eben hier die europäische Konjunktur von der Weltkonjunktur profitiert, aber eben auch, dass es mehr IPOs gibt, dass es mehr M&A gibt in Europa, davon wird man profitieren können. Wie gesagt, Versorger habe ich angesprochen, die da auch ihren amerikanischen Pendants dann nachfolgen aus dem letzten Jahr. Industrieaktien, weil eben vieles auch hier in Europa chronisch unterbewertet war, was jetzt von internationalen Investoren entdeckt wird. Schauen wir mal, wohin das trägt. Das wären so diese Favoritensektoren, die wir da hatten
oder hätten. Und jene mehr Bankenfusionen, die sich da andeuten.
Ja,
auch das, international.
Ja. Ja, aber selbst auch in Italien, einzelnen Staaten,
ja. Genau. Ja, auch in Spanien und so weiter. Also da ist viel in Bewegung. Interessant, ja genau, da muss man genau hinschauen. Wenn wir den Blick mal weiten und in den globalen Süden gucken, dann gibt es ja durch die Bedrohung der Zollpolitik durch Donald Trump einerseits große Unsicherheiten, was können mit welchen Zöllen eigentlich noch, was kann dann noch in die USA exportiert werden und vielleicht werden die Europäer ihrerseits ja auch nochmal die ein oder andere Zolldiskussion und Debatte anfangen wollen mit anderen östlichen Export- und Importstaaten. Das ist ein Unsicherheitsfaktor. Der zweite, und vielleicht erklären Sie uns den nochmal, ist dann auch die relative Stärke bzw. Schwäche des US-Dollars. Wir haben jetzt im letzten Jahr gegenüber dem Euro wohlgemerkt eine große Stärkung des Dollars gesehen. Die kam, glaube ich, für viele überraschend, obwohl strukturell sich viele vorstellen konnten, dass der Dollar mal wirklich wieder so Richtung Parität geht. Aber was heißt denn das eigentlich, was heißt das für die Emerging Markets, für den globalen Süden, wenn der Dollar schwächer wird und wenn sich das Investitionsumfeld in den USA eigentlich ganz positiv darstellt und der amerikanische Investor vielleicht auch durch eine gewisse Rhetorik des Präsidenten, aber auch durch Anreize aus dem eigenen Land, gar keinen so großen Appetit mehr hat, im globalen Süden zu investieren?
Ja, das sehen wir ja schon. Also, dass die Emerging Markets selbst auf langjähriger Betrachtungsweise eben hinterherhinken. China ist ein großer Anteil in den Emerging Markets, war über 40% im Index, ist jetzt irgendwie bei 20%. Indien ist so das Einzige, was konsequent auch gelaufen ist. Die haben jetzt eine kleine Schwächeperiode, weil sie eben im letzten Jahr auch zu stark hochgegangen sind. Also wir sind jetzt in den Emerging Markets auch keine breiten Investoren. China haben wir vor einigen Jahren ja schon zurückgefahren auf nur noch indirekte Investments. Vor 10 Jahren war es ja so, dass Xi Jinping sich für eine offene Wirtschaft ausgesprochen hat in Davos auf seiner Rede 2017 und dann aber genau das Gegenteil gemacht hat. Es gibt in China, wie wir jetzt ja gesehen haben, letzte Woche viele interessante Unternehmen, gerade im Technologiebereich, aber auch so in der Energieeffizienz, im Umweltbereich. Aber da können sie im Endeffekt nicht verlässlich investieren, weil es einfach nicht transparent ist. Ja, und ansonsten Emerging Markets in der offiziellen Nomenklatur ist ja Taiwan und Südkorea auch noch dabei. Ja, das ist etwas, was man sicherlich auch dabei hat in den Portfolios, gerade die TSMC, Chip-Produzent aus Taiwan. Aber darüber hinaus, wenn Sie Brasilien anschauen, die wieder im Zinserhöhungszyklus sind, andere Weltregion, Mexiko hat sehr darunter gelitten unter dieser Zolldiskussion. Der Peso nach langjährigem Höhenflug dann deutlich nach unten gegangen. Da fehlt uns so ein bisschen die Fantasie. ASEAN-Staaten ist eine Region, die man etwas genauer unter die Lupe nimmt, weil sie eben auch lange Jahre nicht gelaufen ist und jetzt aber Produktionskapazitäten aus China dahin auch verlagert werden. Vietnam hat mittlerweile den dritthöchsten Handelsüberschuss mit den USA nach Deutschland und China. Also von daher gibt es da Verschiebungen, die sich aber an den Börsen teilweise nicht so abbilden. Nehmen Sie ja China einfach nochmal isoliert, hat sich die Wirtschaft seit 20 Jahren irgendwie vervierfacht und an den Börsen gab es einfach einen Stillstand mit wilden Schwankungen hin und her. Von daher, solange wir in den etablierten Märkten dort bessere Ideen haben, bleiben wir auch dort mit den Aktienanlagen. Was die Zölle angeht, vielleicht nochmal. Wir denken eher, dass das versucht wird, über die Währung zu regeln, dass man eben hier auch gerade die Europäer einlädt, dann Fiskalstimulus zu machen, dass man von amerikanischer Seite vorschlägt, dass die europäischen Staaten mehr Rüstungsgüter Richtung Ukraine-Krieg gedacht und auch Energie kaufen, um das Handelsbilanzdefizit hier zumindest zu verringern. Und damit würde sich der Dollar dann auch etwas abwerten, ja, wenn man hier an diese europäischen Maßnahmen denkt. Mit China wird das schwieriger. Eigentlich müsste der Renminbi ja abwerten, denn dort sind die 10-jährigen Anleihen ja im Tief bei 1,60 gewesen. Da fragt man sich, wie kann das eigentlich übereinpassen mit einer Wirtschaft, die 5% wachsen soll? Also da fühlen wir uns auch nicht so wohl mit. Das scheint so ein bisschen konstruiert, auch die letzten Wirtschaftsquartalszahlen. Von daher, für die Emerging Markets ist ja traditionell eher ein schwächerer Dollar besser, wenn man auch da eben Rohstoffe dann einkauft auf der Dollarbasis und so weiter. Aber ob das jetzt performancemäßig so weit nach oben trägt, da hätte ich so meine Zweifel. Aber das sollte man vielleicht zur Jahresmitte nochmal beleuchten.
Also ich höre raus, der globale Süden, die Emerging Markets eher dosiert.
Ja, die kaufen eher Gold. Ja, das ist eine Tendenz aus den letzten Jahren, die Notenbanken des globalen Südens, China, Türkei, Russland, Indien, dass die eben versuchen, hier unabhängiger vom Dollar zu werden. Mhm. Und wenn der Dollar runtergehen sollte, dann werden die das nutzen, um die Goldkäufe auch nochmal zu verstärken. Und deshalb geht der Goldpreis auch hoch. Das sind die traditionellen Treiber, die sind ja ausgelaufen sozusagen. Normalerweise müsste das Gold ja runtergehen, wenn der US-Dollar steigt und weil es dann teurer wird, wenn man von außerhalb der USA Gold kauft. Und auch die Zinsen sind ja hochgegangen, die 10-Jahres-Zinsen, seit der Trump-Fall. Auch das hätte jetzt eher bedeuten sollen, dass der Goldpreis runtergeht. Das ist genau andersrum und das lässt uns ableiten, dass es da eben andere Treiber gibt. Und hier habe ich gerade skizziert, dass eben gerade die Notenbanken dort stark auf der Kaufseite sind. Und das wird aus unserer Sicht auch weitergehen, wenn ich diesen Schlenker machen darf. Wir haben im letzten Jahr eine Goldposition aufgebaut in unseren Multi-Asset-Mandaten, jetzt nicht in Aktienmandaten, sondern in Multi-Asset-Mandaten von 3%. Und das hat sich gelohnt, denn wir hatten ja jetzt das erste Mal das stärkste Gold ja seit den 70er, 80er Jahren. Und gleichzeitig in einem Jahr, wo der US-Dollar hochgegangen ist. Und das ist wirklich sehr selten, dass man eben hier sieht, diese Abkopplung von einer US-Dollar-Stärke, das ist bemerkenswert und zeigt eben, dass es da strukturelles Interesse auch gibt, Goldbestände aufzustocken. Und das würden wir eben auch machen und könnten uns vorstellen, eine Korrektur, den Goldanteil auch nochmal etwas aufzustocken.
Und es ist nach wie vor so, dass Gold als, ich sag mal, dekorrelierendes Element im Portfolio wirkt. Ne? Ist ja nicht so, dass Gold sich da irgendwie auf eine Seite geschlagen hätte, sondern alles, was man gegen Gold laufen lässt, das sieht irgendwie bei ganz niedrigen Korrelationswerten und damit bleibt das ja eigentlich ein guter Baustein. Genau, aber meine Frage ging eher darauf zurück, was denn die Emerging Markets für eine Rolle einnehmen in ihren Portfolios und in der Portfolioplanung für 25, also eher zurückhaltend, habe ich.
Eher eine indirekte, ja, also ja. Unsere Unternehmen, wenn Sie jetzt so ein 100% Aktienmandat sehen, ist der Umsatzanteil schon 25% in Asien, aber wir machen im Moment keine Direktinvestments.
Ja, okay. Dann lassen Sie uns noch kurz über Anleihen sprechen. Eine Anlageklasse, die zumindest so aus meiner Perspektive ein bisschen in der Erholung aus der Hochzinsphase enttäuscht hat. So richtig spannend war es nicht, wenn man ein konservatives Anleihenportfolio hat. Jetzt muss ich auch sagen, dass viele Vermögensverwalter mit einem hohen Anteil an Staatsanleihen gearbeitet haben und da sicherlich auch das Kreditrisiko, das Kreditspiel nicht mitgemacht haben. Und jetzt kann man sich überlegen, ja, wie man das Anleihenportfolio für 2025 sauber strukturiert. Wenn wir mal ganz simpel denken und sagen, wir haben eine Duration, die Zinsstrukturkurven sind alle wieder ganz normal. Die Zinswende ist quasi gespielt. Und jetzt kann man sich da irgendwo einpendeln, wo man sich auf der Zinsstrukturkurve wohlfühlt mit der Duration. Es gibt kaum Aufschläge bei den Unternehmensanleihen. Also die Credit Spreads liegen bei dreifach B irgendwo bei 1%. Also nicht so richtig viel. Mit Währungen hat man im letzten Jahr schon, zumindest bei Euro-Dollar, Blick der klassischen anderen Währungen, Gewinn mitgenommen. Ja, was bleibt? Wie sieht ein gut und gesund strukturiertes Anleihenportfolio in Ihrem Haus aus?
Also wir sind ja ein Haus, was eben auch von der Anleihenseite her eher Performance-Beitrag sucht. Deshalb allokieren wir traditionell stärker Unternehmensanleihen bis zu High Yield auch. High Yield. Das war die beste Anlageklasse, wer hätte das gedacht. Ja, je mehr Risiko man genommen hat, umso besser war es. Eben vor allen Dingen in den USA, aber selbst in Euroland, dieses Crossover-Segment, weil man ja immer in Euroland typische Konjunkturschwächen, Ausfallrisiken höher gewichtet, zeigt uns nicht an, dass wir hier vor wirtschaftlich großen Verwerfungen stehen. Deshalb lohnt es sich im Endeffekt auch da weiter investiert zu bleiben, weil an so einem Zins Kreditaufschlag-Risikosegment, so eine Störung glauben wir nicht. Wir denken eher, dass die Spreads auch niedrig bleiben werden. In den USA, ja, Staatsanleihen ist eine Alternative. 4,5%. Ja, auch der Privatanleger kauft das. Denn die Inflation ist ja deutlich niedriger. Das heißt, man kann real positive Renditen erzielen. Für einen Euro-Anleger ist das schon ein bisschen schwieriger, denn wir haben über den Dollar gesprochen. Ja, wenn man dann einfach ungesichert die US-Anleihen kauft, ob das Unternehmensanleihen sind oder auch die Staatsanleihen. Sie haben zwar einen 4,5%igen Puffer im Coupon, aber das ist durch die Währung schnell wieder weg. Da wäre ich eher ein bisschen vorsichtig. Euroland ist ganz interessant, dass man da auch auf der Zinsstrukturkurve ein bisschen länger geht. Ja, viele Anleger haben sich sehr einfach gemacht. Die haben diese inverse Zinsstruktur ausgenutzt und haben am kurzen Ende angelegt. Haben damit eben hier ja risikolos dann auch die bessere Performance als am Kapitalmarkt einstreichen können. Das wird vorbei sein, denn spätestens Mitte des Jahres sind wir dann eben bei 2 bei dem EZB-Zins und ja die fünfjährigen Anleihen bringen dann deutlich mehr. Und das haben wir unseren Kunden auch empfohlen, in den diskretionären Mandaten auch umgesetzt, dass man eben hier die Laufzeiten schrittweise verlängert, in europäische Unternehmensanleihen geht, bis eben dreifach B-minus auch runter, ergänzt um sinnvolle Kombinationen von europäischen Staatsanleihen, also vor allen Dingen ein Bunds dann. So sieht ein Anleihenportfolio aus. Und auch in Europa, aus unserer Sicht, kann man da eben eine schwarze Null erzielen, vielleicht sogar ein bisschen mehr auf der realen Seite. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz gute Geschichte, denn nominal heißt es ja, man macht dann doch irgendwie 2% plus. Das ist nicht wahnsinnig aufregend, genau. Aber gerade wichtig war eben in 22 dann nicht die Nerven zu verlieren, sondern an diese graduelle Erholung dann auch zu denken, möglichst dann eben im Abschwung nicht Renten zu verkaufen, sondern eher zuzukaufen. Wer das in 22 gemacht hat, der wurde schon belohnt. Und auch letztes Jahr war ja mit 5% so im Durchschnitt ein relativ gutes Rentenjahr. Klar, das wurde erst in der zweiten Hälfte des Jahres dann auch erzielt. Aber ja, ich denke, das Renten, dieses 60-40-Portfolio, das lebt. Ja, das ist, wurde ja 22 totgesagt, dass das nie wieder was wird. Das läuft ganz gut. Renten haben da auch ihre Berechtigung im Asset-Mix, dass sie stabilisieren können. Und das, was wir 22 erlebt haben, ich sagte es ja damals, das war ein Jahrhundertereignis. Das gab's so in den 1930er Jahren mal, dass Aktien und Renten in Amerika zweistellig runter sind. Das sollte man ausblenden, sondern da nach vorne schauen. Es lohnt sich dann auch, da im Multi-Asset-Bereich investiert zu bleiben. Nicht nur in Aktien, sondern eben auch in Renten.
Und das, obwohl ich sag mal, Sie haben es schon angedeutet, die Wahrscheinlichkeit oder der Abstand zwischen der Anleihenrendite und der Inflation ja auch schmaler werden könnte, wenn wir die Inflation in Europa nicht unter diese 2,4% kriegen. Also die Erwartung liegt jetzt aktuell schon so, dass sie irgendwo bei 2,1% ausläuft im Lauf des Jahres. Aber trotzdem die Zinsen gesenkt werden, dann muss man ja durch eine taktische Beweglichkeit und durch Kreditrisiken und durch Währungsbeimischung dafür Sorge tragen, dass das irgendwie ein spannendes Portfolio bleibt, mit dem man dann tatsächlich eine gute Chance hat, oberhalb der Inflation rauszulaufen nach Kosten und nach Steuern. Und das wird das Ziel bleiben. Werden wir sicherlich noch ein paar Mal drüber sprechen. Bevor wir jetzt sozusagen die Tour d'Horizon abschließen, ein letzter Blick auf andere Anlageklassen, die wir noch nicht erwähnt haben. Über Gold haben Sie gesprochen. Gibt es andere Anlageformen, die in diesem Gesamtkontext dem naheliegenden liquiden Vermögen beizumengen wären? Ich denke mal beispielsweise an irgendwelche Kryptothemen oder Liquid Private Equity oder andere Dinge, die sich einigermaßen gut kombinieren lassen mit dem klassischen liquiden Vermögen, das wir alle haben, das wir alle aktiv gemanagt sehen wollen und dass man mit Themen anreichern kann, die wir vielleicht nicht sofort auf dem Radar haben.
Ja, also wir stehen für liquide Anlageklassen, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt im Vermögensmanagement. Wir haben im Laufe des letzten Jahres unsere alternativen Assets, die wir hatten, also so aus dem Hedgefonds-Bereich und Ähnlichem, die haben wir saldiert, also verkauft, aus Gründen, dass wir eben nach vorne hin da keine so überzeugende Performance dann weiter erwarten, haben unsere Anlage konzentriert auf Gold im Bereich der alternativen Assets und mehr haben wir da auch nicht. Ja, so dass ich eher als zusätzliche Anlageklasse für dieses Jahr noch Cash ins Gespräch bringen möchte, dass man auch vielleicht eine kleine Cash-Position hat, um eben auch solche Taucher an den Aktienmärkten, wie es hoffentlich, muss man sagen, geben wird dieses Jahr, denn die sind nur gesund. Eine normale Aktienmarktkorrektur liegt im Durchschnitt bei 15%. Ja. Am meisten mache ich den Fehler, dass sie dann eher ans Verkaufen denken, wenn es schon bei minus 10 ist, dann lohnt sich's eben meist nicht mehr. Die Anlageklassen, die Sie genannt haben, haben eine Illiquiditätsprämie im Endeffekt und das inkludieren wir momentan nicht in unserem Multi-Asset-Mandat, aber das kann eben in den nächsten Jahren auch anders sein. Crypto-Assets, ja, werden eher jetzt von unseren Kunden nicht so nachgefragt. In der Schweiz ist das ein bisschen anders, da haben wir auch ein Research dazu. Also grundsätzlich sind wir positiv zum Bitcoin eingestellt, wenn man das so dann auf diese eine Kryptowährung verdichten kann, haben wir einen entsprechenden Unterbau auch in Zürich, was die Einschätzung angeht. Aber dass man das jetzt in ein diskretionäres Mandat in Deutschland übernimmt, das ist auch noch nicht der Fall. Ja, das heißt nicht, dass das dann nicht in der Zukunft irgendwann so sein wird, aber deshalb Cash als Anlageklasse neben Gold im Bereich, neben den alternativen Assets, ist sicherlich neben Aktien und Renten das, was ich im Jahr 24 als Performancequelle auch sehe, um dann das Cash einsetzen zu können, vielleicht im Aktienmarkt.
Was ist dann eine gesunde Cashquote aktuell? Ich meine, Sie haben ja dann die Opportunitätskosten, dass der Markt weiter gemütlich läuft und Sie mit dem Cash dann dahinterher hinken, weil die Einlagensätze ja nicht so spannend sind.
Ja, also das ist auch nicht viel, so 5%, vielleicht 5, 6, 7%, mehr auch nicht, denn das ist auch meine Botschaft neben der Geduld, wo ich sage, es wird kein so geradliniges Jahr, dass man trotzdem investiert bleiben sollte und vor allen Dingen diszipliniert sein sollte, auch seine strategische Asset Allocation immer wieder herstellen sollte, wenn die durch Marktverschiebungen dann die taktische von der strategischen abweicht, dass man eben das Rebalancing macht, auch in schwache Aktienmärkte dann mal reinkauft und nicht verkauft. Also von daher, Disziplin ist auch weiter das Gebot für 2025, mit einer gewissen Flexibilität dann das Cash, was man hat, auch einzusetzen.
Prima. Dann haben wir, glaube ich, den Bogen geschlossen. Und ich darf Ihnen ganz herzlich danken für Ihren Ausblick und Ihre Impulse für 2025. Und hoffe, dass wir uns widersprechen in einem Marktumfeld, das jetzt keine großen Krisen durchstehen musste, sondern vielleicht die eine oder andere Welle, die Sie beschrieben haben, die ja dazugehört. Und dass wir jetzt bei so guten Aktienjahren auch mal nicht unnormal, damit müssen wir ja rechnen.
Vielen Dank, Herr Hammes. Hat wieder sehr großen Spaß gemacht und ich hoffe, dass das so eintritt, wie Sie es gerade beschrieben haben.
Dafür arbeiten wir. Vielen, vielen Dank, Herr Welge. Gutes Händchen. Gerne. Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Dankeschön.
Ja, bis bald. Danke. Tschüss.